Hart, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Ihr Lieben, wir grüßen euch heute am 1.7. Wie du schon vorhin gesagt hast, Beauty, ist bald wieder Weihnachten. Ne? Also das halbe Jahr ist vorbei. Deutschland ächzt unter einer Hitzewelle. Wir bekommen jetzt in der Woche 37 Grad, teilweise in Süddeutschland 38 Grad. Jo, also wieder schön viel trinken, schön viel Flüssigkeit mit auf den Platz nehmen, das große Golf genießen, wie ich immer sage. Lieben Gruß geht raus an Robert an der Stelle, unser Praktikant. Er hat jetzt einen Golfratgeber geschrieben und ich werde ihn dazu animieren, uns ein paar kleine Tipps jede Folge nochmal zu schicken. Also Robert, wir freuen uns. Er hat mich nämlich auch angerufen, Beauty, letzte Woche, als mal Tommy Fleetwood vorne lag und mir prophezeit, jetzt kann ich ja endlich mal den Beauty 1 auswischen, denn jetzt wird Tommy gewinnen. Und ich habe gesagt, ja, wart mal ab. So, das war erst Tag 3. Nun ja, und was soll ich sagen? Ich muss mir wieder das Übliche von dir anhören und kann nicht in Tommy hat gewonnen Fangesänge ausbrechen. Heute übrigens am Tag des Gingerplätzchens, kann ich ja nochmal sagen. Heute ist nämlich Tag des Ingwerplätzchens. Man muss ja das auch noch immer kurz Stellung benehmen. Also ja, ich muss mich wieder in Demut verneigen und sagen, Beauty, du hattest leider recht. Ein Wahnsinnstalent, was einfach den letzten Siegeswillen nicht hinbekommt. Irgendwie da ist das Herz dann in die Hose gerutscht und der Putt hat gewackelt, alles ging daneben. Und das in im Ryder Cup-Jahr auch noch gegen den Captain sozusagen, gegen Keegan Bradley. Das war ja noch bitterer eigentlich. Also Team US schon wieder mit einem Vorsprung im Vorfeld. Beauty, sag doch nur mal was kurz zu dieser Situation.
Ja, der designierte Ryder Cup-Captain Keegan Bradley hat es herausgezögert, sage ich jetzt einfach mal, bis auf den letzten Schlag. Und wie du schon richtig gesagt hast, mein Herz ist auch schon in die Hose gerutscht mit der Angst, dass der Fleetwood das wahrscheinlich sogar schaffen könnte. Aber
ja, du wurdest belohnt. Oder?
Dann kam das 72. Loch und ich hätte sie mir tatsächlich gegönnt, aber im Endeffekt habe ich mir ja wieder so ein bisschen ins Fäustchen gelacht, um kurz vor 0 Uhr auf dem Sonntagabend, dass er es irgendwie wieder hinbekommen hat, zu verbaseln, zumal er ja auch in der Finalrunde, auch wenn es jetzt schon wieder über eine Woche her ist, lange als Sieger wirklich auch über die Fairways gelaufen ist, alleine von der Körpersprache. Seine Kontrahenten haben ihm reihenweise Vorlagen geliefert, nur im Gegensatz zu den ersten Runden war es ein anderer Tommy Fleetwood da am Sonntag, der sehr wackelig auf den Grüns war, nicht mit einer Selbstverständlichkeit geputtet hat und das kommt eben einfach dazu, dass eine Fabelrunde an einem Samstag, an einem Sonntag eben nicht mehr wert ist und das war letztendlich auch schade, denn Fleetwood hat lange gewackelt, streute dann zwei Birdies ein und dann sah es so ein bisschen aus, dass er sich dann fängt. Russell Henley und Keegan Bradley spielten, wie schon gesagt, ihm dann so ein bisschen in die Karten, indem sie Bogey spielten oder halt auch Birdie-Chancen verpassten. Und ja, hinten raus schaffte er es dann halt leider mit einem Dreipad, es nicht einmal ins Stechen, denn Bradley spielte ein abschließendes Birdie und Fleetwood leider Dreipad Bogey und dann so ein Two-Shot-Swing auf der 72. Spielbahn letztendlich die zum Sieg führt für den Jäger sozusagen, ist dann immer wieder bitter. Und ich habe hier gerade noch eine Statistik offen, die ich dir auch schon geschickt hatte. Er hat jetzt 159 Tourstarts gehabt, kein Sieg. Seine letzten 7 Starts hat er 4 Top-10-Platzierungen eingefahren, hat insgesamt 5 Career-Runner-Up-Finishes auf der Tour und ist auch in der Statistik sehr weit vorne, ohne Turniersieg. Ja, also auch da führt er die Liste an und er hat es ja auch dann, sag ich mal, mit etwas Abstand auch in den Interviews gesagt, dass er weiß, dass er in vielen Statistiken als noch nicht Sieger führt. Ja, und ich sag einmal so, aus meiner Sicht, so bitter das klingt, macht sowas kein Champion aus, der sich darüber informiert, in welchen Statistiken er überhaupt alles führt, bei denen alles, die keine Turniere gewonnen haben. Also das ist eigentlich schon ein bitterer Beigeschmack.
Das hatten wir doch mal, ne? Diesen Spruch, immer Pech ist Unvermögen. Und das ist natürlich bitter, wenn du ein Viertel deiner PGA-Tour-Starts in den Top 10 platziert bist. Du musst dir überlegen, also 25% ist der Junge, also 159 insgesamte PGA-Tour-Starts ohne Sieg und davon 42 Top-10-Platzierungen. Das musst du mal dir einfach auf der Zunge gehen. Ich glaube, es gibt kaum einen Golfer, der eine ähnliche Statistik aufweisen kann. Und das ist einfach eine mentale Schwäche. Das muss man einfach so benennen. Das ist nicht immer Pech.
Ja, das ist. Nein, das ist nicht immer Pech, aber der Tommy Fleetwood, wenn er so auch in den Presserunden daherkommt, erinnert er mich so ein bisschen, wie all kennen in unserem Freundeskreis den ein oder anderen, der immer von seinen Fabelrunden vom Tag zuvor oder von der letzten Woche berichtet, was er da alles geleistet hat, es dann aber für den Moment nicht abliefern kann. Und das zeigt ja leider immer wieder, dieser Running Gag bei Majors, wenn es darum geht, wer hat die tiefste Runde der Woche geschossen, die dann von einem Tommy Fleetwood am Sonntag daherkommt, wenn er bereits 10-12 Schläge Rückstand auf den Führenden hat, ist halt oft so, weil dort eben kein Druck mehr auf dem Kessel ist. Und ich glaube, sollte er es irgendwie schaffen, diesen Kessel umzustoßen, um diesen Druck loszuwerden, diesen Sieg jetzt endlich einzufahren, dann werden da sicherlich auch noch weitere Siege folgen. Denn eins ist klar, diese Statistiken, die auch du gerade angesprochen hast, die kommen nicht von ungefähr. Auf diesem Top-Level so viele Top-Platzierungen unter den Top 5, unter den Top 10, auch bei Major-Turnieren, unabhängig davon, dass er es nicht finishen kann. Das ist kein Zufall. Das zeigt, dass er es eigentlich drauf hat. Aber er muss halt diesen verdammten ersten Sieg einfahren. Und da sind ja auch gerade so ein paar andere Experten unterwegs.
Das ist es. Guck mal, ich möchte noch mal, du bist doch der Freund der Statistik. Wenn man das mal vergleicht, wir sind jetzt bei einer ungefähr 25-prozentigen Quote von Tommy, sogar 26, wenn man es ganz genau nimmt. Wenn du das mit Top-Spielern vergleichst, ein Vijay Singh hatte 31%, ein Jim Furyk 32%, ein Phil Mickelson 33% Top-10-Quote. Und wenn du nach oben guckst, natürlich ein Scottie Scheffler und ein Tiger Woods sind bei über 50%. Tatsächlich Scottie sogar bei 56% und Tiger bei 53%. Und Siege pro Start, kannst du wirklich sagen, dann diese ähnliche Statistik sind Tiger 22%, 15% Scottie, dann Phil Mickelson mit 7% Siege pro Start, geht runter auf Furyk bei 3%, ja, und Tommy mit 0%, ne? Das ist halt einfach bitter, wenn du überlegst, der spielt da einfach vom Level her in einer Riege mit, wo du sagst, das sind die wirklich großen Namen, und du siehst ja auch, was Ryder Cup bei ihm auslöst, wo er dann einfach, was er abrufen kann und was er leisten kann. Aber es ist wirklich so, das Herz rutscht in die Hose, er hat Angst vor sich selber, die Courage sozusagen ist nicht da. Und das ist ja wie ein bisschen dieses so die Angst des Torwarts vorm Elfmeter, ne?
Absolut. Nur mit dem Unterschied, dass er gefühlt dann immer der Selbstgefaulte darf ja eigentlich keinen Elfmeter schießen. Das macht dann der Fleetwood anscheinend immer, ja, und verschießt dann halt leider den Entscheidenden. Und ja, da muss er irgendwas finden. Ja, und ich finde, es ist kein gutes Zeichen, dass er selber die Statistiken kennt, wo er überall führender ist bei den Non-Tournament-Winners. Und das muss er ändern. Da muss er auch irgendwie sich Hilfe suchen, wenn er nicht schon Hilfe, also auf dem Level haben ja viele dann auch schon Hilfe, bestimmt, die dann da Sportpsychologen an der Seite haben im Team. Da muss angegangen werden, denn so kann ich immer wieder daherkommen und wahrscheinlich sagen, so, guck dir an, er hat es wieder nicht geschafft. Und das unterstreicht das dann halt auch wieder, dass die DP World Tour, wo er halt schon Turniere gewonnen hat, eben nicht die PGA Tour ist. Ja, und das ist ganz, ganz klar. Aber mit all seinen Skills, die er in den letzten Wochen auch wieder gezeigt hat. Und mit dem Wissen der Open sehe ich ihn trotzdem in dieser Form unter den Favoriten bei den Open. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Auch dort hat er schon einen Runner-Up-Finish hinter Shane Lowry auf gleicher Ort und Stelle einfahren können. Das heißt, der Platz gefällt ihm, Royal Portrush. Und da bin ich gespannt, ja, wie er da abliefern wird. Und vielleicht. Das wäre ja dann wieder, sag ich mal, so diese Cinderella-Story.
Die würde super passen. Also das wäre natürlich klasse, und wenn er auch da auf Home-Turf sozusagen gewinnt, ne?
Erstmal das und auch, da würde sich Netflix, glaube ich, drüber freuen, denn Insider-Infos sind ja zumindest schon so rausgekommen, dass er dieses Jahr einer der Featured Players ist. Und das könnte natürlich dann auch eine gesamtspannende Story werden. Wieder das Verpassen der Siege und dann leicht der Befreiungsschlag bei den Open. Aber da kommen wir in 2 Wochen dann dazu, wenn es dann wieder heißt Open Week, letzte Major des Jahres schon. Und ja, Tommy Fleetwood, den müssen wir da so ein bisschen im Bilde haben. Vielleicht ist er unter meinen Major-Winning-Tipps dieses Mal. Können gespannt sein.
Ja, ja, und dieses Jahr in Royal Portrush, ne? Soweit ich weiß.
Ja.
Ganz interessant. Ja, also Tommy ist und bleibt der König ohne Krone, könnte man ja fast sagen. Ne?
Ja.
Er hat zwar ein, vielleicht ist es ja auch das Haar, das unglaublich schöne Haar, das einfach den Siegesfluch hat. Vielleicht sollte er einfach mal wirklich das Haar abrasieren, weil das steht ihm einfach so gut. Und vielleicht will das Schicksal nicht, dass er mit so schönem Haar nicht gewinnen darf. Aber trotz der ganzen Spaß beiseite, konstanten Top-10-Platzierung, muss man ja auch mal überlegen, er hat damit fast 40 Millionen Dollar verdient auf der PGA-Tour, ohne jemals gewonnen zu haben. Das ist auch schon mal was wert. So per se, okay, gewinnen ist schön, aber 40 Millionen auf dem Bankkonto über die Jahre, auch nicht so schlecht, ne? Kann man schon machen. Allein auf den Majors hat er irgendwie 8 Millionen eingenommen. Und das ist gar nicht so übel. Also 40 Millionen insgesamt als 42-Jähriger. Nee, wie alt ist er? Ich glaube, er ist gar nicht 42. Muss ich mal gleich mal recherchieren. Aber
er recherchiert das mal nebenher.
Ja.
Ich glaube, er ist noch Mitte der 30er. Ich glaube, 34 oder sowas. Aber ja, da sieht man, wohin das Preisgeld immer wieder geht.
34
ja,
Jahre.
Wir bewegen uns da jede Woche rein, auch immer der Blick ins Geld, ist ja auch immer interessant. Und da sieht man halt auch, dass wenn du Top-Platzierungen sammelst und nicht gewinnst, lohnt es sich halt immer noch, um jeden Schlag da zu kämpfen, denn der moderne Golfsport zahlt auch so ganz gute Preisgelder, auch für die Nicht-Sieger. Ich glaube, da alleine bei dem Turnier war ja wieder so ein Special Event der PGA Tour Travelers. Da gab es, glaube ich, auch für den zweiten Platz wieder knapp 2 Millionen. Also das hat sich da auch schon wieder gelohnt. Und demnach ist er da natürlich auch in den Preislisten sehr weit vorne. Und ich glaube auch, dass er da mittlerweile bei den Non-Winning-Playern auf Platz 1 ist vom Preisgeld. Alleine schon durch auch wieder diese Saison, wie schon gesagt, 4 Top-5-Platzierungen in den letzten 7 Starts. Insgesamt 5 Top-10-Platzierungen für die Saison schon wieder. Das spricht für eine Konstanz, das spricht für sein Spiel. Nur, es spricht leider noch nicht für die
Mist-Cut beim US Open, hast du vergessen.
Ja, das kommt dann halt auch mal vor. Ja, für ihn auch untypisch eigentlich mit seiner Consistency vom Tee, aber auch das erwischt dann halt auch mal ein Fleetwood. Ja. Aber noch nichtsdestotrotz sehe ich ihn schon ja weiter vorne mit dabei. Ob es zu einem Turniersieg dieses Jahr oder nächstes Jahr reicht, muss er dann selber zeigen. Er hat mich halt leider wieder bestätigt da und halt auch erstmal bei meiner Meinung.
Ja, Tommy Fleetwood, tragisch, aber wir bleiben auf jeden Fall dran. In weiteren Meldungen habe ich auch was Schönes von vorgestern. LIV Golf Event. Dein Brooks Koepka hatte einen sehr gebrauchten Tag und verzog einen Drive und ist dann ein bisschen ausgerastet, nachdem er da in die Menschenmenge schlug und hat sich danach aus dem Turnier zurückgezogen. Also
ja, er lag zu diesem Zeitpunkt schon 7 über oder sowas in dem Dreh, fühlte sich wohl nicht fit, hatte wohl Krankheitssymptome, was nicht das rechtfertigt, sich so zu verhalten, wie sich da verhalten hat.
Er hat einen Teammarker in die Leute geschlagen, ne? Ja. Also das kannst du halt
nicht. Teammarker Richtung Zuschauer, also die da an der Seite standen, geprügelt, blieb dann an einer Werbebande hängen. Nichtsdestotrotz geht gar nichts. Ich glaube auch, dass das auch auf Liv, bei der Liv-Tour auch eine ordentliche Strafzahlung zur Folge hat.
Selbst da ist es nicht okay.
Ja, richtig. Ja, selbst da darfst du dir sowas nicht erlauben. Das ist dann schon so dieses, ja, asoziale, was keiner nötig hat im Grunde, auch je nachdem, wie das Spiel ist. Und es gab andere Szenen auch an diesem Wochenende. Thomas Peters, der zwei Fans ausgecallt hat, die Schmähgesänge Richtung Patrick Reed gesungen haben, bereits in der ersten Runde, hat dazu geführt, dass Patrick Reed letztendlich ein 4-Mann-Stechen am Ende gewinnt und seinen ersten Liv-Tour-Titel einfährt. Und so langsam Richtung potenziell Ryder Cup auch in Fahrt kommt. Ja, also muss man auch gespannt sein. Keegan Bradley hat ja schon angekündigt, ihm ist letztendlich dieses PGA Liv ist ihm egal. Er möchte das stärkste Team zusammenstellen. Und mal sehen, ob der da seinen Worten Taten folgen kann, um da wirklich vielleicht auch mal jetzt mehr als nur einen aus der Liv-Tour reinzuholen. Wir alle in uns waren Paris, da war nur Brooks Koepka mit dabei, kein Bryson DeChambeau, kein anderer, sondern nur Koepka durch seinen Major-Sieg, der sich da qualifiziert hatte für. Und das können jetzt spannende Wochen sein Richtung Qualifizierung zum Ryder Cup und auch unter der Prämisse jetzt beim Major kann sich da vielleicht der ein oder andere Spieler nochmal zeigen, um vielleicht doch noch auf den Zug Ryder Cup aufbringen zu können und dann, dass die Amerikaner da eine schlagkräftige Truppe wieder zusammenbekommen, ja, auf Home Soil.
Und wenn wir jetzt schon dabei sind, bei kleine Brücke ausrastern auf dem Golfplatz,
ja,
würde ich mal die kleine Brücke bauen zu einer Serie auf Apple Plus, die da heißt Stick, wurde uns auch noch nett von einem Hörer angetragen. Wir sollen noch mal drüber reden. Du hast, glaube ich, die erste Folge gesehen und ich habe auch ein bisschen reingeguckt. Ist auf jeden Fall, wer Owen Wilson mag und diese Surfer-Dude-Zen-Buddhisten-Atmosphäre, der wird das, glaube ich, auch mögen. Viel läuft ja immer über den Cast, wo man sagt, den mag ich mit die Nase im sprichwörtlichen Sinne,
ja, Owen Wilson, genau, ja,
die kann ich sehen. Mhm. Ne? Aber ich glaube, was die Serie ausmacht, dass es jetzt nicht so per se nur um Golf geht, sondern eher sozusagen um die Frage, wie man sozusagen ja in der Lebenshalbzeitpause wieder zurückkehrt. Also das ist halt, geht um jemand, der sozusagen auf den Golfplatz zurückkommt, nachdem er da auch bei einem Major ausgerastet ist und da quasi verbannt wurde, sagen wir es so, würde ich mal sagen. Mhm. Und die Geschichte, die da leise erzählt wird mit halt dem üblichen Apple-Setting, du hast halt natürlich einen non-binären Caddy und sowas alles, muss man halt wissen und mögen und wird auch langsam erzählt, ist jetzt nicht so schnell ist, aber ich glaube, das ist eine Geschichte, die einfach auch zeigt, wie man 20 Jahre nach Scheitern sozusagen langsam zurückkommt auf irgendwie den Platz. Also ein bisschen Alltag eigentlich fast, oder? Wie hast du das empfunden? Oder ist es eher so ein bisschen Therapie mit Schläger oder ist es für dich eher so eine Serie, die Golf so eher als Setting hat als Mittelpunkt?
Ich glaube, Golf wird ja als Hilfsmittel, als Accessoire so ein bisschen auch genommen, wird dann auch ein bisschen tiefenpsychologisch die ganze Situation von ihm so betrachtet und ruhig ins Thema reingeholt. Auch dann manchmal noch so ein, zwei Side-Stories noch mit reingeholt, mit jüngeren Schauspielern, die dann mit reinkommen, um die Story so ein bisschen noch voranzutreiben, wo er dann, sag ich mal, sich auch so als Coach noch so ein bisschen anbietet. Das ist schon mal auch für jemanden, der noch keinen Kontakt zu Golf hat, glaube ich, ein ganz guter Startpunkt, ja, auch wenn man jetzt einen Partner hat oder Partnerin, die jetzt sagen, boah, auf Golf habe ich eigentlich gar keinen Bock, aber einfach mal die Serie anmachen, ohne Kommentar, sondern lass uns doch mal hier die Serie jetzt gucken. Das ist vielleicht dann auch mal so ein Startpunkt, um mit der Thematik so ein bisschen sich auseinanderzusetzen. Und dann ist es teilweise ein bisschen zäher, teilweise verfliegt dann aber auch die Zeit und ist eigentlich ganz nett anzusehen und jetzt nicht zu trocken, aber auch nicht so vogelwild, wo man dann hier nur vom Golfplatz zu Golfplatz oder von Schlag zu Schlag springt. Story ist auf jeden Fall auch ein bisschen da und kann man eigentlich mal empfehlen, einfach mal reinschauen und reinschnuppern, was man selber dann dazu sagt. Ich bin jetzt nie so ein Freund, der dann sagt, so ja, den empfehle ich nicht oder das müsst ihr unbedingt schauen. Da sind ja Geschmäcker, wie wir alle kennen, in allen Lebenssituationen zum Glück unterschiedlich und so ist es auch bei Serien. Demnach schaut es euch doch mal an, wenn ihr kein Apple Plus Abo habt, ist nicht problematisch. Man kann auch reinschnuppern und die erste Folge so gucken. Die ist dann auch so frei erstmal zur Verfügung. Das passt erstmal alles. Und da kann man sich, sag ich mal, so ein bisschen erstmal anfüttern und anschauen, ob das überhaupt was für einen ist.
Mich hatte das so, als ich anfangs drüber gelesen habe, so ein bisschen an Tin Cup erinnert. Aber ich glaube, die Differenz dazu ist, dass bei Tin Cup ist ja Golf eher Drama, ne? So all in oder gar nichts. Und halt irgendwie so, ich glaube, Kevin Costner ist ja da so der abgehalfterte Golfpro mit Cowboy-Sturheit, ne? Und diese ein bisschen Größenwahn, sich über die US Open wieder zu rehabilitieren, ja. So ein schön überdrehter Film. Und irgendwie so ein, ja, ist auch schon eine Weile alt, ne? Ich glaube, in den 90ern, Mitte der 90er kam der irgendwie raus. Ja,
super, super und Film. Also,
muss man auch geguckt haben. Wer noch nicht geguckt hat, kann man heute wahrscheinlich immer noch genauso gucken. Dieses Hochgefühl im Fehlschlag. Also, feiert halt so dieses Ganze. Während ich finde, Stick eher so ein bisschen, Golf ist eher da Therapie. Alles ein bisschen ruhiger. Nicht so eine Bühne für die Midlife-Crisis fast so ein bisschen, ne? So mit Vaterrolle auch ein bisschen und
absolut.
Achtsamkeit versus irgendwie Depressionen und einfach lässt, glaube ich, ein bisschen mehr zum Nachdenken zurück.
Was mich halt dann stört, ist, das hat sich auch seit Tin Cup leider nicht verändert, ist die stumpfe Übersetzung der englischen Sport-Golfsprache ins Deutsche teilweise, wo ich mir so denke, ja, das ist nicht das T, sondern das ist halt
das dritte T, ja.
Wir gehen jetzt zum dritten T. Und, das sind halt so Sportvokabeln, die sollte man halt immer nutzen, wie sie halt sind. Ja, weiß jeder, man geht ja auch nicht dann über die Anlage und übersetzt sich dann da die englischen Vokabeln, sondern die sind halt omnipräsent im Sport. Und dann benutze ich die halt einfach, ja. Und ja,
aber das siehst du ja, halt, dass die Serie für alle gemacht ist, ne? Und nicht für die Golfer absolut. Als Zielgruppe. Und das hast du ja ganz oft auch bei Polizeiserien oder sowas, dass, wenn man einen Freund hat, der bei der Polizei arbeitet, sagt, also, das ist ja totaler Bullshit, was die da sagen. Das stimmt ja vorne und hinten nicht. Und das Vokabular ist falsch. Ich glaube, ich glaube, da ist so ein bisschen, hätte man tatsächlich ein bisschen in einem Dialogskript, in der Lokalisierung einfach ein bisschen drauf achten können. Aber hey, welches Studio auch immer das kriegt und dann halt ne, irgendwelche Sprecher reinholt, die dann auch keine Ahnung von haben und der Dialogregisseur, das dem auch ein bisschen egal ist, ist halt schade, aber deswegen schaue ich mir halt die Sachen auch einfach nur gerne im Original an.
Hm. Ah, du bist so ein. Ich gucke halt so ein Original auf Englisch. Ja, so Serien gucke ich so auch nur auf Englisch.
Ich gucke alles nur auf Japanisch. Ich gucke auch die Animes, die japanischen auf Japanisch. Ja, genau. Ha, Katamoto-san. Ha, Beauty-san. No, ha. Oh, Driver, Tico, der Deck. Oh, also ich könnte das auch irgendwie ganz gut. Naja, egal. Wir synchronisieren ja keine japanischen Animes. Deswegen der dritte Golffilm übrigens in dem Reigen, will ich erinnern, kommt Ende Juli raus. Also es ist nicht mal einen ganzen Monat hin. Und zwar Happy Gilmore 2. Ich glaube, das wird so ein schöner Fanservice-Film. Ohne irgendwas machen zu wollen, ne? Das ist halt eine Golfparodie ohne Ende, ne? Was soll man machen?
Das ist so aktuell bei Netflix Wir droppen heute hier so ein paar Streaming-Dienste, die können heute alle mal davon profitieren. aber Happy Gilmore aktuell bei Netflix natürlich wieder zu sehen, wieder im Programm, mit dem Hintergrund, dass Happy Gilmore 2 auch bei Netflix erscheinen wird, haben wir, also meine Freundin und ich, in der vergangenen Woche uns erst angeguckt wieder, nach langer Zeit. Ich wusste gar nicht mehr, wie witzig dieser Film tatsächlich ist. Und ich glaube, es war schon wieder ein Fehler, den Happy Gilmore jetzt einfach nochmal zu sehen, weil dann die, ja, der zweite Teil oftmals meilenweit niemals an den ersten Teil ranreichen wird. Ich lasse mir natürlich vom anderen überraschen, dass es gut wird. Und das Cast hat er auf jeden Fall erstmal brilliert. Es sind alle ja, Big Names, krass, ja. Haben sich dazu bereit erklärt, ob Bryson, ob Rory, ob Morikawa, Ludwig Arberg, Mikkelsen wieder. Sie sind alle da, sie sind alle zu den Dreharbeiten gekommen und das verspricht schon ja, weißt Spannung.
Du, was ich feiern würde, wenn auch Bill Murray und Chevy Chase auftreten würden mit einem Gopher.
Ja,
aber also, Caddyshack von 1980 ist natürlich auch noch ein Ding, was eigentlich kein Golffilm ist, sondern irgendwie so Klassenkampf mit irgendwie Slapstick, ne? Also
ja.
Mittendrin mit diesem Murmeltier. Das ist halt einfach wahnsinnig gut. Ja, natürlich könnten wir jetzt noch andere Golffilme reinbringen mit Will Smith, Bagger Vance, ne? Irgendwie, ja. Oder da auf dem Fairway auf ihn zugeht und sagt, hey, konntest mich eh nicht treffen, weil hier ist der sichere Weg. Auch ein Film und es gibt derer noch viele, aber ich glaube, so in der Jetztzeit. Und ich glaube, du hattest auch mal diese Rising Impact Anime-Serie ja. auf Netflix empfohlen oder geguckt. Ja. Die ist auch, glaube ich, ganz cool, wenn es rein um Golf geht. Wenn man jetzt mit Anime klarkommt, kann man ja, sich auch anschauen.
Auch für Kinder.
Ne?
Auch für Kinder. Die können sich das anschauen. Und vor allen Dingen jetzt dürfen wir nicht vergessen, die Woche bei diesen Temperaturen, wenn man nicht zwingend rausgehen muss, das sage ich auch jedem, dann kann man ja vielleicht die Zeit nutzen, um dem einen oder anderen mal eine Chance zu geben, der Empfehlung zu folgen und wollen natürlich niemanden anstacheln, tagsüber die Glotze anmachen zu müssen.
Ja, aber doch auf jeden Fall hier Shia LaBeouf noch gucken in The Greatest Game Ever ja, Played. Ey.
Genau.
Aber auch
ja, also
so.
Also da kann man.
Naja. Golfersklasse.
Da kann man so ein Golf-Film-Wochenende schon draus machen mittlerweile. Und da sind der ein oder andere gute Film auch drunter. Und ja, wie ihr hört, wir haben sie alle schon gesehen.
Übrigens, hast du gesehen 7 Days in Utopia? Das ist auch, glaube ich, so ja. 10, 15 Jahre alt. Das war auch so ein bisschen so Golf als Glaubensfrage eher Thema, ne? Viel ja. Jesus, genau. Wenig Bogey. Ja. Und was gab's da noch? Es gab noch so ein Biopic über Bobby Jones, glaube ich. Aber wie das hieß, weiß ich auch nicht mehr genau. Und sonst fällt mir jetzt auch nicht mehr. Ach ja, Gentleman's Game gab's auch noch. Aber naja, es war so ein bisschen. Tja, das war's, glaube ich, ein großer Golffilm-Retrospektive. Also jetzt kein Genre, was man irgendwie in der Videothek als Special-Aussteller machen würde. Aber als guter Amateurgolfer muss man natürlich die Dinger schon mal gesehen haben, um einfach mit Fachsimpeln zu können, oder?
Genau, Seville gab es dann noch, die biografische Verfilmung von Severianos Ballesteros. Also da gibt es schon
die
natürlich
Tiger-Doku,
auch in dieser, ja? in dieser Sparte.
Wo er dann doch selber mit dem Auto in den Graben gefahren ist während der Dreharbeiten. Also da kann man schon viel erzählen noch.
Ja, das ist richtig. Und ja, demnach schaut da einfach mal rein.
Genau, bloß nicht rausgehen, ist viel zu heiß.
Es ist viel zu heiß bei 36 Grad. Wer da nicht raus muss. Es gibt natürlich auch wieder Turniere unter der Woche am Mittwoch. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, da sind 10 Liter Getränke mit dabei. Aber sonst schaut da mal rein. Genießt doch mal eine Serie mit eurem Lieblingssport. Und da kann man einfach mal abschalten und vielleicht auf andere Gedanken kommen. Oder vielleicht auch einen ganz neuen Blickwinkel für sich finden. Und ja, da nochmal Blut lecken, doch vielleicht noch was am Spiel zu verändern.
Ja, und wir müssen ja auch nochmal, wir haben ja auch immer einen Bildungsauftrag, sag ich ja immer, darauf hinweisen, dass wir viel, viel, viel Wasser auf dem Golfplatz brauchen und viel, viel, viel Sonnencreme. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Also Trinkempfehlung, vor der Runde mindestens einen halben Liter Wasser trinken, damit man, oder irgendein anderes isotonisches Getränk, damit man einigermaßen Vorrat hat. Ihr seid zwar alle keine Kamele, aber so kann man sich vielleicht vorstellen. Und ansonsten hätte ich gesagt, während der Runde immer wieder kleine Mengen, immer wieder einen Schluck. Du hast, glaube ich, mal gesagt, auf jeder Teebox einen großen Schluck nehmen aus der Flasche. Und nach der Runde darf natürlich das isotonische Bier nicht fehlen oder das isotonische Kaltgetränk, irgendwas anderes. Also Wasser ist natürlich das Beste, aber ich glaube, Bier dehydriert auch auf der Runde. Von daher, wie viel Liter nimmst du mit bei so einem 40-Grad-Tag, Beauty?
Also außer, dass das, du gar was nicht du gerade gesagt hast, ist eins natürlich richtig. Ich liebe diese Temperatur zum Spielen, das ist gar keine Frage. Bei mir kann es nicht zu warm sein. Es darf nur nicht unter 10 Grad sein, das wissen auch mittlerweile alle. Bei diesen Temperaturen, die wir jetzt aktuell haben, ist es sogar so, dass wenn ich auf dem Weg bin Richtung Golfplatz, versuche ich schon 2 Liter zu trinken. Also ein halber Liter meiner Meinung nach dazu wenig, ja, auch wenn man dann auf Toilette muss. Aber wir brauchen unbedingt die Flüssigkeit im Körper. Und dann versuche ich auch das, dass ich nicht erst an jeder Teebox trinke, sondern meine Schlücke vor jedem Schlag aufteile. Also dass, wenn ich auf dem Weg bin, vor jedem Schlag einen Schluck aus der Flasche meinen Schlag mache und dann wieder mich weiter bewege. Und ganz wichtig, sucht die Schattenplätze auf den Spielbahn oder am Rande der Spielbahn. Egal, ob euer Bahn Mitte Bahn liegt, ob euer Ball Mitte Bahn liegt, geht an der Seite, sucht euch Möglichkeiten, bei einem Baum Schattenpausen zu machen und wartet nicht 5 Minuten auf dem Fairway in der prallen Sonne. Da geht ihr einfach auf mit der Zeit. Ja, und genau. Das ist bei diesem Wetter einfach nicht gesund. Ja, und auch da packt euren Regenschirm mit ein. Auch da kann man sich drunter stellen. Jeder kleine Schattenplatz hilft da einfach. Und also so viel, du hast noch gefragt, wie viel ich dann mit einpacke. Ich habe bei solchem Wetter habe ich 2 1,5 Liter Flaschen aus dem Tiefkühler in meiner Tasche, die quasi einmal durchgefroren sind, die dann im Laufe der Runde erst auftauen, damit ich auch auf dem Backline noch kühle Getränke habe. Das ist ganz wichtig. Wer nicht zu eine große Tasche hat, der nimmt halt eine 2 Liter Flasche. Ja, wichtig ist, dass ich auf jeden Fall noch kühle Getränke habe. Packe um diese Flasche noch 2 kleine Handtücher, dass die auch gekühlt sind. Ja, das ist auch wichtig, um im Laufe der Runde immer noch ein kühles, kleines Handtuch zu haben. Und dann
fürs Gesicht jetzt zum Beispiel, ja, ne?
Fürs Gesicht, für die Hände, für den Nacken.
Einfach mal in den Nacken legen, genau.
Ja,
da ist ja die Halsschlagader genau, am wichtigsten.
Einfach ganz, ganz wichtig. Dann habe ich auch im Laufe der Woche gelernt, um die Temperatur des Körpers auch schnell zu regulieren und runterzubringen. Wenn ihr eine Toilette habt auf eurem Platz und dort vorbeikommt, nicht jetzt, auch wenn ihr nicht müsst, auf die Toilette gehen, 10 bis 15, 20 Sekunden die Hände unter kaltes Wasser halten. Das kühlt sofort den Körper runter. Das ist einfach so. Und das sind halt so kleine Tricks, die man da anwenden muss. Sonst habe ich schon so um die 4, 4,5 Liter mindestens in der Tasche irgendwie verstaut. Weil
das hört sich erstmal jetzt viel an, so schnell, ne? Aus. Da werden die meisten sagen, das ist zu wenig oder es ist viel zu viel. Aber ehrlich gesagt, also die Faustformel sollte eigentlich sein, mindestens 1 Liter pro Stunde. Weil allein bei dieser Hitze über 30 Grad verliert man so viel Schweiß, dass man einfach austrocknet und es gar nicht merkt. Also 1 Liter pro Stunde, sonst dehydriert ihr, Leute. Kann man
nicht. Und dann mag vielleicht der eine oder andere auch nicht verstehen. Und dann lange Hosen aus hellem Stoff, lockerem hellen Stoff, keine kurze Hose, damit nicht unnötig Haut der Sonne ausgesetzt ist. Auch ja, der ein oder andere möchte vielleicht braun werden, aber eine lange Hose, die hilft dann auch dort, um ja nicht zu viel Flüssigkeit zu verlieren. Ja, auch wenn wir an den Beinen schwitzen, das bekommen wir so vielleicht dann gar nicht mit, aber ganz, ganz wichtig ist natürlich die Kopfbedeckung. Für all die sagen, ich spiele immer ohne Mütze oder sowas. bei dem Wetter keine Chance. Da muss es einfach auch mal sein, dass ich ein Cap oder so ein Sonnenhut da aufsetze.
So einen schönen Strohhut.
ja, also ich, ehrlich. Ja,
so wie in Mexiko, so ein Sombrero.
Ja, und das ist das A und O. Denn auch über den Kopf würde ich sonst eine Sonnenmatschbirne bekommen irgendwann. Da ist der Kopf irgendwann Brei. Und dann ist es auch vorbei mit Sport treiben. Ganz, ganz wichtig. Und deshalb Kopfbedeckung, viel trinken, auch es wirklich nicht vergessen. Das Schlimmste, was es dann gibt, ist, wenn dann Leute sagen, ja, ich habe mein Trinken jetzt stehen lassen oder so. Keine Chance. Dann solltet ihr ein Turnier spielen, müsstet ihr euch vor Ort auf jeden Fall mit Getränken eindecken. Sonst ist es schon gesundheitsgefährdend, bei so einem Wetter ohne ausreichend Getränke auf dem Platz tatsächlich rauszugehen.
Genau. Und trotzdem schön viel Sonnencreme. Man kriegt dann immer noch den die leichte Bräune oder den Suntan, ja, wie man auf Englisch sagt. Übrigens, apropos Tan oder Tan. Mhm. Ja. Shannon Tan hat gewonnen in den NET Amundi German Masters in Hamburg.
Endlich reden wir drüber.
Vor Helen Briem oder Helene Briem. Ich weiß gar nicht genau, ob man Helene sagt oder Helen. Es ist wieder so eine Frage, was haben die Eltern sich gedacht? Aber in Prenzlberg, ja, da denkt man sich halt nicht viel. Caroline Kaufmann wurde 8., Esther Henseler 10., alles aus deutscher Sicht jetzt natürlich, Charlotte Buck auf den Backnein. Nur die 19 zusammen mit Selina Sattelkau und unsere liebe Leonie Harm hier aus der Region auf dem geteilten 26. Gruß gehen raus mit Alexander Förstering auf dem geteilten 39. auch aus der Region. Jo, also schade, dass es in Hamburg war, Leonie, kann ich ja bloß sagen.
Leonie kam doch aus dem Süden Deutschlands, oder? Sie ist ja nicht hier aus der Region.
War die nicht aus Stolpe auch?
Nee, ich glaube nicht.
Nee, okay, dann war das, glaube ich, wer anders. Aber auf jeden Fall sehr nette Spielerin, durfte ich ja live kennenlernen. Lieben Gruß, ich weiß, sie hört uns ja auch immer gerne, deswegen natürlich hier auch einen lieben Gruß. Ja, wie gesagt, schade aus Berliner Sicht, dass es abgewandert ist zu Green Eagle nach Hamburg. Aber da muss man halt.
Müsste man eigentlich auch mal, aber ich glaube, das ist auch mal eine interessante Frage, der ganzen Sache mal auf den Grund zu gehen, wie das denn sein kann, dass die Hauptstadtregion ein so ein Turnier rankriegt und dann es vielleicht für so einen Club nicht lukrativ genug erscheint, beste Qualität des Sports anzubieten, damit die Spieler sich auch, wie es bekannt ist in den letzten Jahren, nicht darüber beschweren, wie der Zustand der Anlage ist, ja. Und dann, das ist natürlich dann schon schade, dass dann so ein, ja doch, mittlerweile Prestige-Turnier hier auf deutschem Boden, wenn es schon kaum deutsche Turniere gibt im Profibereich, dann hier aus der Region Berlin abwandert und nach Hamburg geht, ist schade. Aber da sieht man mal wieder, sobald eine gewisse Qualität nicht angeboten wird oder ja verfügbar ist, dann ist im Profigeschäft, zieht der Zirkus weiter und versucht sich dann halt woanders.
Ja, total schade, aber ich glaube, viele Bemühungen, die hier auch aus der Region waren, wie wir wollen mal den Ryder Cup nach Deutschland kriegen, sind halt gar nicht so umsetzbar. Und lustigerweise ist das wohl, das ist jetzt alles nur Hearsay, oder wie Robert sagen würde, das hat mir so ein Typ erzählt. Das ist immer seine Referenz für Dinge. Also so ein Typ hat mir erzählt, dass wir in Deutschland halt durch Pestizidvorschriften gar nicht das Zeug sprühen dürfen und sollen oder können, was im Endeffekt bei solchen Tour-Events üblich ist, damit du halt den Golfplatz in die allerbeste, grüne, perfekte, spielbare Form kriegst. Und das ist wohl ein Riesenhindernis, warum halt irgendwie Deutschland da gar nicht so groß bedacht wird. Ich glaube, der Club hier in Bazzaro wurde ja mal ursprünglich dafür ausgelegt, den Ryder Cup auszutragen, hat halt nicht sein sollen. Und bis jetzt gab es den auch noch nie in Deutschland. Von daher ist es eine Frage, der gehe ich mal für die nächste Sendung hinterher, wenn wir wieder über den Ryder Cup sprechen.
Ja.
Die ist ja in Amerika. Ob das wirklich so ist mit Reliable Sources, wie es so schön heißt, also mit guter Recherche, die dauert ja immer ein bisschen Zeit. Und das wäre so mein Thema. Und was du schon angedeutet hast, The Open kommt bald, ist wieder in Vorbereitung. Da können wir uns drauf freuen und auch immer ein bisschen drüber sprechen. Ja, und sonst, Beauty, würde ich sagen, die 40 Minuten haben wir schon wieder durch ein bisschen Rumquatschen gefüllt.
Natürlich.
Ich hoffe, alle hatten Spaß und ziehen sich noch einen Ingwer-Keks rein. Ein Ingwer-Plätzchen, muss man ja sagen. Also der Ginger-Snap-Day. Bist du so ein Ingwer-Plätzchen-Typ? Magst du die? Oder sagst du, habe ich noch nie gegessen? Und du bist eher so ein Kokos-Makronen-Typ?
Nee, also das geht schon in die Richtung, die kann man sich schon mal gönnen. Ja, also das ist jetzt nicht so verkehrt. Natürlich muss man da auch die Geschmacksrichtung so ein bisschen Gefallen dran haben. Auch leichte Schärfe. Also demnach, ja, mir gefallen die sehr gut. Muss probiert werden. Und um die ganze Sache mit dem Ryder Cup vielleicht noch abzubinden. Man weiß ja oder man sieht ja dann, wenn Großsportveranstaltungen nach Deutschland kommen, wie die WM 2006 als Beispiel vom Fußball, was es dann oftmals noch für steuerliche Folgen für gewisse, die dafür verantwortlich sind und sich eingesetzt haben, dass sowas nach Deutschland kommt. Und ich glaube auch, dass so ein kleines Politikum der Ryder Cup eventuell sein soll, wenn man hört, was die RNA und so da an Geldern verdienen. Ich glaube schon, dass es da mittlerweile von den Veranstaltern auch schon Forderungen gibt in Sachen Sondersteuerrechte und sowas, dass dann da der Deutsche und die Steuern sowieso so ein spezielles Umfeld sind, dass es da tendenziell vielleicht auch politische Probleme gibt, die da nicht geklärt werden können. Aber, wie du schon richtig gesagt hast, wir werden dem Ganzen mal ja auf der Spur sein und gucken, was wir da noch hören, sagen, rausbekommen, ja, für Informationen. Wer gibt's ja sicherlich hier den einen oder anderen, der da Bescheid weiß hier im Land.
Mhm. Ja, und noch als Abschlussgedanke für dich, das Gingerbread House hat überhaupt nichts mit Ingwer zu tun. Also dieses Lebkuchenhaus, ne? Ist ganz witzig. Muss man drüber nachdenken. Oder auch nicht. Also könnt ihr ein bisschen rumrecherchieren. Es hat
ein kleiner Cliffhanger am Abend, das ist, ja.
Gut, okay, dann recherchiert doch mal selber. Es ist auf jeden Fall ein historischer Restbestand aus alten Zeiten, als es noch Gewürzweltreiche gab. Ach, wir erzählen wieder aus dem Kartoffelkrieg. So, Leute, ich würde sagen, es war eine schöne Folge. Beauty, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich sag schon mal tschüss.
Dir.
Entlasse unsere Huffis doch in ist hitzefrei, du als Lehrer.
Genau, also Benny, der wieder den Fleetwood gemacht hat, hat es heute wieder bis zum Ende geschafft, aber hat es wieder nicht finishen dürfen. In diesem Sinne, der Gewinner beendet die Show und wir hören uns dann wie immer nächste Woche. Und bis dahin, immer schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi!
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.